Ja, das war bestimmt eine ganz große Freude für den Vater, als der Sohn nach Hause kommt und er ihn von Weitem sieht und er hat schon gewartet auf ihn und da kommt er und er rennt ihm entgegen und er freut sich darüber. Der Sohn, der verloren war, er kommt wieder, er ist da. Ja, er wollte alles selber entscheiden, er wollte selber leben, er wollte nicht immer nur arbeiten, er wollte feiern, er wollte selber sagen können, was richtig ist, was verkehrt ist. Er wollte selber sein Leben gestalten. Vater, ich will in die Welt hinaus und ich will jetzt endlich selber sein. Gib mir das Erbe. Das ist schon eine herbe Sache, wenn der Vater so behandelt wird, als wenn er schon tot wäre. Denn eigentlich tatsächlich beim Erben ist das so, dass Vater und Mutter sterben müssen, bevor das Erbe ausgeteilt wird. Und wenn jetzt der lebendige Sohn vor dem lebendigen Vater steht und sagt, Papa, gib mir das Erbe, dann tut er so, als ob der Vater schon verstorben ist. Das ist schon eine herbe Sache. Geht man so miteinander um? Boah. Geht man so miteinander um und sagt, Papa, gib mir das Erbe, du lebst sowieso nicht mehr lange? Auch das ist schon hart. Eigentlich ist man traurig, wenn der Vater stirbt, wenn die Mutter stirbt, wenn es ans Erben geht. Ja, aber Papa und Mama sind tot. Und dann steht der Sohn vor ihm und sagt, ich freue mich so, ich möchte jetzt endlich selber sein, gib mir das Erbe. Das ist ja eigentlich eine Beleidigung. Eigentlich ist das eine Beleidigung. So geht man doch nicht mit dem Vater um. Eigentlich, so geht's doch wohl nicht. Und der ältere Sohn denkt auch, wie geht denn mein Bruder mit meinem Vater, mit unserem Vater um? Das geht doch wohl nicht. Wenn der so mit meinem Vater umgeht, dann soll er doch hingehen, wo der Pfeffer wächst. Dann will ich mit ihm gar nichts mehr zu tun. Er ist nicht mehr mein Bruder. Er ist für mich gestorben. Der kann hingehen, wo er will. Das ist schon ein schwerer Riss in der Familie, wenn man so miteinander umgeht. Das ist schon eine herbe Irritation. Der jüngere Sohn tut so, als ob der Vater gestorben ist. Der ältere Sohn sagt, dann bist du auch für mich gestorben. Jetzt will ich mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Und es sind völlig neue Verhältnisse plötzlich. Das Erbe ist jetzt aufgeteilt. Der jüngere Sohn kriegt seinen Teil und dann hat natürlich auch der ältere Sohn seinen Teil, bekommt das. Vater, was hat der? Der Vater, der alles gearbeitet hat, alles erarbeitet hat, was bleibt ihm jetzt? Das ist schon ein herber Riss in der Familie, wenn man so miteinander umgeht. Eigentum aufteilen, das tut weh. Das tut dem Vater weh. Aber es ist sein Sohn. Und wenn der Sohn die Hände aufhält und sagt, gib mir, Vater. Der Vater hat's getan. Der Vater hat's getan. Und dann leben sie so miteinander. Der jüngere Sohn geht irgendwo hin, man hört nichts mehr von ihm, vielleicht aus dem fernen Land, da ist irgend so ein reicher Spendabler plötzlich gekommen, vielleicht haben sie irgendwas gehört, vielleicht auch nicht. Und da zu Hause wird weitergearbeitet, da wird weiter gelebt, da lebt man so, wie das richtig ist, wie man das so tut. Und plötzlich kommt der ältere Sohn von der Arbeit nach Hause, vielleicht vom Feld, vielleicht aus irgendeinem Stall, vielleicht, und hört von Weitem schon, dass da Musik ist und dass gefeiert wird und dass man fröhlich ist und er fragt, was ist denn da los? Und man sagt ihm, dein Bruder ist wieder zurückgekommen. Und das müssen wir feiern. Und der fängt langsam an zu überlegen und sagen, was mein Bruder? Mein Bruder ist wieder zurückgekommen. Jetzt hat er das Geld, was ihm der Vater ausgezahlt hat, verprasst. Und jetzt kommt er hierher und feiert hier weiter. Wo leben wir eigentlich? Was ist das eigentlich? Sein Geld hat er verprasst und jetzt geht er an mein Erbe und verteilt jetzt hier, oder was passiert? Das geht ja wohl gar nicht. Und der Ärger steigt langsam in ihm hoch und sagt, so, das lasse ich mit mir nicht machen. Er verplempert alles und dann kommt der Vater und sagt, was feierst du nicht mit uns? Komm doch rein, wir wollen miteinander feiern. Und dann platzt ihm der Kragen. Dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder. Und das kann man in der Bibel auch nachlesen. Im Gleichnis, was Jesus da sagt, steht nicht mehr mein Bruder, sondern da steht dein Sohn. Ist nicht mehr mein Bruder, dein Sohn. Der kommt und verbrät jetzt mein Erbe. Und du machst auch noch mit. Und du belohnst ihn auch noch und sagst, wunderschön, dass du hast das Geld weg und jetzt kannst du ja hier weitermachen und du machst mit, du feierst mit. Sag mal, hast du sie nicht alle? Was ist das denn? Und du hast mich noch mal gefragt, denn das ist doch mein Erbe. Du gibst ihm das beste Mastkalb und tust so, als ob du ihn belohnen willst, dass er die eine Hälfte des Erbes jetzt verprasst hast und jetzt geht er an mein Erbe und da feierst du auch noch mit. Und der ältere Sohn geht und sagt, da mache ich nicht mit. Und er macht dem Vater Vorwürfe. Nie hast du mir so ein Mastkalb geschlachtet. Nie konnte ich mit meinen Freunden feiern. Ich habe immer gearbeitet. Ich war immer treu bei der Sache. Alles habe ich getan, was du gesagt hast. Und nie haben wir gefeiert. Eigentlich ist das nicht ganz richtig. Denn eigentlich gehört ihm ja jetzt alles. Alles, was dem Vater gehört, gehört jetzt dem älteren Sohn. Und eigentlich hätte er bestimmen dürfen, ob man das Mastkalb schlachtet oder nicht. Und er hätte seine Freunde schon längst mal einladen können. Aber eigentlich, wenn ihm alles gehört, hätte der Vater nicht auch ihn fragen müssen, älterer Sohn, darf ich jetzt das Mastkalb schlachten? Eigentlich? Aber wenn der Vater sich freut, würde man das so machen, dass der Vater den Sohn fragen muss, darf ich jetzt feiern? Und man merkt schon, wenn in einer Familie so ein Riss quer durchgeht, dann ist das schon schwierig, was man so richtig machen muss, wenn man dann nicht genau weiß. Vielleicht hat der ältere Sohn ja auch gesagt, der Jüngste hat sein Erbe sich auszahlen lassen und hat dich behandelt als einen Toten. Das mache ich nicht. Ich will mein Erbe noch nicht. Und dann gehört ja dem Vater eigentlich noch alles. Aber eigentlich war das Erbe ja geteilt. Eigentlich gehört ihm alles. Es ist manchmal so, wenn so ein Riss durch eine Familie geht, dann weiß man nicht so richtig, wie geht man jetzt so miteinander um? Muss ich dich fragen? Musst du mich fragen? Ist das richtig, wenn wir so feiern oder nicht? Das ist schon schwierig. Immer hast du den Jüngeren sowieso vorgezogen. Immer war ich nur derjenige, der gearbeitet hat. Wenn er kam, hast du alles getan, was er wollte. Vorwürfe. Das ist manchmal so, dass man immer den Eindruck hat, vielleicht hat der Jüngere gesagt, dem Älteren gehört ja sowieso mehr. Ich bin ja sowieso nur fünftes Rad am Wagen. Ich muss tun, was du willst, oder ich muss tun, was der ältere Sohn will. Deswegen will ich jetzt gehen. Und der Ältere hatte vielleicht den Eindruck, wenn der Jüngere kommt, dann machst du ja sowieso alles, was der Jüngere will. Ein Riss. Manchmal ist das so in Familien, dass so ein Riss quer durchgeht und man weiß gar nicht so richtig, wie geht man dann miteinander um. Das ist die Gefahr von älteren Brüdern, dass sie dann Vorwürfe machen. Vielleicht auch von jüngeren Brüdern, dass sie den Eltern Vorwürfe machen. Der Ältere ist euch sowieso mehr wert. Oder der Ältere, der sagt, du tust sowieso immer nur das, was der Jüngere will. Das ist die Gefahr. Es ist die Gefahr, dass man dann aus Ärger, der in einem drin ist, dann nicht mitfeiert. dass man nicht bereit ist, mitzufeiern, sich an der Freude des Vaters mitzufeiern, dass man vielleicht auch gar nicht hört, gar nicht sehen will, dass der jüngere Sohn ja gekommen ist und hat sich entschuldigt. Vielleicht war der Knecht oder auch der Vater noch gar nicht in der Lage, ihm das zu erklären. Du, der hat sich entschuldigt, der hat gesagt, ich habe Fehler gemacht. Und man ist dann so gefangen in seinem eigenen Ärger und in seinem eigenen Zorn und in seiner eigenen Welt. Du hast ja doch immer den Jüngeren vorgezogen und wenn der gekommen ist, hast du ihm alles erfüllt. Manchmal sind wir gefangen in unserem Ärger, in unserem Zorn. Und der kommt langsam hoch von früher, von ganz früher, weil irgendwann mal irgendwas gewesen ist. Und man hat nicht drüber reden können. Und dann kann man sich nicht mitfreuen an der Freude des Vaters und an der Umkehr des Bruders. Und dann ist es auch nicht mehr mein Bruder, sondern es ist dein Sohn. Du hast immer und ich nie. Ein Riss. Und wieso feiern wir eigentlich? Du müsstest doch deinen Sohn jetzt bestrafen. Ist das nicht gerecht? Ist das gerecht, nach so einem Leben, dass du mit ihm feierst, sodass eigentlich du ihn belohnst? Eigentlich müssen wir ihn verprügeln. Er muss bestraft werden. Das wäre doch gerecht. Und dann kommen wir langsam in den Bereich, wo Jesus dann auch sagen würde, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Jesus macht ja deutlich, dass dieses Gleichnis von Gott redet. Gott ist so. Und wir denken ja manchmal, Gott müsste doch die Bösen alle bestrafen. Die müssten doch alle den ganzen Tag verprügelt werden oder so. Und dann ist Gott barmherzig. Und dann sitzt Jesus bei den Sündern und isst mit Sündern. Müsste Gott nicht die Bösen bestrafen? Endlich? Warum lässt Gott all das Böse in dieser Welt zu? Nicht? Gott müsste doch am laufenden Band alle Leute verprügeln. Und dann kommen wir in eine Situation, wo wir uns nicht mehr an der Barmherzigkeit Gottes freuen, weil wir immer den Eindruck haben, die anderen sind ja die Bösen, ich ja nicht. Ich habe immer gearbeitet, ich war immer treu bei der Sache. Aber die anderen, das sind doch die Bösen. Warum verprügelst du die nicht? Warum bestrafst du die nicht? Warum feierst du mit denen? Warum isst du mit denen an einem Tisch? Und wir werden ärgerlich über der Barmherzigkeit Gottes, weil Gott so gnädig ist. Weil Gott mit offenen Armen auf Menschen zugeht, nicht weil sie böse sind. Gott feiert ja, der Vater feiert ja nicht mit dem jüngeren Sohn, weil er so böse ist. Und sagt ja auch nicht, fein hast du das gemacht, alles Geld ist verprasst, ich freue mich drüber. Das sagt ja der Vater nicht. Sondern er freut sich über die Umkehr, über die Veränderung des Lebens. Es ist ja wie bei Zachäus, der dann voller Freude sein ganzes Leben umkrempelt. Ein Sünder, der umkehrt. Gott freut sich nicht an der Bosheit der Sünder und feiert nicht die Bosheit der Sünder, sondern er feiert die Umkehr derjenigen, die erkennen, dass sie falsch gehandelt haben. Ja, das halbe Erbe oder ein Drittel des Erbes ist jetzt weg. Okay. Aber der Vater hat einen Sohn, der erkannt hat, dass er Fehler hat, dass er Fehler macht. Der verlorene Sohn, wer ist eigentlich der verlorene Sohn in dieser Geschichte? Der jüngere Sohn? Der jüngere Sohn, der wieder zurückkommt, der ist ja nicht mehr verloren eigentlich. Eigentlich verloren ist der treue Sohn, der das ganze Leben lang gearbeitet hat, treu bei der Sache war, aber sich innerlich nicht mehr freuen kann an der Freude des Vaters, an der Barmherzigkeit des Vaters, an der Gnade des Vaters Und der sagt, das ist nicht mehr mein Bruder, das ist dein Sohn vielleicht, aber nicht mein Bruder. Eigentlich der verlorene Sohn ist der ältere Sohn. Jesus erzählt dieses Gleichnis vielleicht auch den Frommen, die das ganze Leben lang fromm waren und sich ärgern über die Bosheit der Bösen und die Gott vielleicht Vorwürfe machen, warum verprügelst du die Bösen nicht den ganzen Tag lang? Soll etwa deine Gnade auch noch im Himmel gelten, Gott? Da bin ich nicht dabei. Wenn Gott so barmherzig ist, so ungerecht und die Bösen nicht so richtig bestraft, da bin ich nicht dabei. Eigentlich der verlorene Sohn ist der Ältere. Amen.